Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Oh, Cyril.
Hallo, Sandis.
Und hallo an unsere Zuhörerinnen. Das hier ist der Schlüsseltechnologie-Podcast und es ist die Episode Nummer 52. Ja, es ist die Episode Nummer 72, meine ich natürlich.
52, wir reisen zurück in der Zeit.
Ja, genau. Nee,
ich hab wann war denn die Episode 52?
Ich habe es richtig gelesen und falsch
TLS
ausgesprochen.
TLS im Detail. Was, wir reden schon wieder über das Theaterlexikon der Schweiz. Ich dachte, das Thema haben wir jetzt endlich mal langsam durch. Nein, nein. Ich hatte natürlich jetzt gerade ein anderes Intro im Kopf gehabt, wie man hier anfangen kann, weil mir das so aufgefallen ist, weil immer wieder die Aufzeichnungen starten, das hast du ja alles so vorbereitet, dass auch tatsächlich das Intro gespielt wird, während die Aufzeichnung startet, und damit quasi hat das Intro für mich denselben Zweck wie auf unsere Zuhörer, dass es mich in den Modus versetzt, jetzt geht es los, genau. Jetzt ist hier das Vorgeplänkel vorbei, wir sind jetzt hier fertig, unsere aktuelle Videospielauswahl zu analysieren und schreiten jetzt zur Tat und tauchen ab zum Eisberg.
Das ist genau das, ne? Ich habe das tatsächlich, das habe ich mir von Tim Pritlove abgeschaut, der das mal sagte. Deswegen findet er das auch so wichtig, da vorne immer so ein Intro dran zu haben an seinen Podcasts. Weil wenn das dann läuft, dann drückt sich der Rücken durch und dann ändert sich der Betriebszustand. Und dann ist geht's los. So, ich mache mir jetzt noch ein Getränk auf. Das mache ich jetzt lautstark.
Ja.
Ich werde jetzt ein Malzbier trinken.
Du bist voll im Betriebsmodus, wie ich das gerade feststelle.
Ja, ich werde jetzt ein Malzbier trinken und dir lauschen.
Ja, genau. Wir setzen unsere Vorlesung fort über Datentypen. Das hatten wir in Folge 71 angefangen. Wie hieß 71? Das Periodensystem der Datentypen. Wir wechseln heute die Metapher und gehen zum Eisberg über. Aber wenn hier tatsächlich Hörer dabei sind, die die Folge 71 nicht gehört haben oder eventuell bereits aus dem Blick verloren haben mit unserem Release-Zyklus, dann ist das hier empfohlen, das nochmal nachzuhören, denn da werden wir jetzt nahtlos dran anschließen. Das letzte Mal haben wir ja dieses Serialisierungsformat JSON verwendet und daran quasi sichtbare Datentypen beschrieben, also Datentypen, die ja in zum Beispiel bei einer derartigen Serialisierung, in einer derartigen Codierung greifbar sind. Also halt so etwas wie eine Liste ist eine Sache, die halt auch, wenn man es dann in eine Textdarstellung die Daten bringt, sichtbar ist. Heute hingegen tauchen wir so ein bisschen ab und schauen auf Typen, die man eher im Speicher sieht und weniger in einer Datei. Also die auch in irgendeiner Form hilfreich sind für gewisse Situationen. Und wir werden zu ein bisschen hypothetischen Datentypen teilweise auch kommen, wie wir dann im Laufe der Sendung sehen werden. Mhm. Aber das sind Datentypen, die sich ja zumindest nicht eins zu eins übersetzen in so eine Serialisierung. Das ist ein Wort, an dem ich immer stolpere. Das ist genauso, wie wenn ich im Englischen Priority sage. Da rutsche ich auch jedes Mal drüber. Im Deutschen ist es kein Problem, Priorität zu sagen, aber Priority ist schlimm.
Ja.
Serialisierung stellt diese Datentypen eventuell nicht so ganz dar. Und heute freue ich mich. Ich habe mich schon auf die Sendung gefreut, weil heute kann meine Mathe-Vorlesung halten. Das war natürlich alles ein Trick. ihr dacht, ihr lernt hier was über Computer.
Ja.
Aber ich habe ja bereits in der 0. Folge gesagt, dass Informatik für mich ein falscher Name ist und ich will es eigentlich Berechnungstheorie nennen und damit ein Teilgebiet der Mathematik darstellen, nämlich die Mathematik, die eine Zeitachse hat, also wo Berechnungen stattfinden, die mit der Zeit fortschreiten, wo tatsächlich Algorithmen ausgeführt werden und nicht nur gesagt wird, hier ist eine Lösung, die existiert. Wenn irgendwie diese Bedingungen gegeben sind, dann hat diese Funktion einen Fixpunkt, wo der ist, ja, ist egal, es gibt einen und das ist, was irgendwie interessiert. Ne? Ich meine, das ist jetzt auch keine hundertprozentig vollständige Darstellung der Mathematik als solcher, aber die Informatik oder eben die Berechnungstheorie, wie ich sie halt gerne nennen würde, bezieht sich konkret darauf, wie man Mathematik macht, die tatsächlich praktisch gemacht wird, also mit einer Rechenmaschine eben zum Beispiel. Und deswegen haben wir hier mal wieder den Kontakt zur Mathematik und tauchen heute ein, insbesondere in die Kombinatorik, die Wissenschaft des Zählens. Das ist ja, glaube ich, auch eine Sache, die hier in der Sendung schon mal vorkommt. Das haben wir Shownotes, in denen wir Kombinatorik sagen. Achso, ja, gerade erst vor 2 Folgen. Wir hatten in den Blitzgesprächen hatten wir etwas zu Kombinatorik. Was war denn das? Das war, ja genau, das war die kombinatorische Explosion, wenn man aus Bits Zuständen macht. Genau.
Ah,
ich
ja.
erinnere mich. Mhm. Ja. Das ist für unsere Zuhörer vielleicht verwirrend, weil das ja erst wirklich 2 Folgen her ist. Aber aufgrund dessen, wie die Aufnahme sich gestaltet hat, dass auch dazwischen der Jahreswechsel war, ist das tatsächlich eine ganze Weile her. Ich habe gestern tatsächlich im Bett gelegen und gesagt, was sind die nächsten Folgen, die eigentlich rauskommen, die wir vor Ewigkeiten aufgenommen haben? Und es ist mir dann auch wieder eingefallen. Das ist schon eine ganze Weile her und es ist ja auch, ich beschäftige mich ja jeden Tag nur mit Informatik, da schwirren ja auch andere Sachen im Kopf herum, als nur die Themen, die wir hier im Podcast besprechen. Jedenfalls, Kombinatorik. Wir fragen heute explizit, wie viele Werte kann ein bestimmter Typ eigentlich haben? Also wenn ich eine Variable habe, die mit einem bestimmten Typ versehen ist, also halt als dieser Typ deklariert ist, was für mögliche Werte kann ich da annehmen? Das ist sehr ähnlich zu der Diskussion, die wir schon in Folge 70 angefangen hatten, weil da hatten wir es halt konkret gesagt, eine Zahl mit so vielen Bits, wie viele Zustände kann die haben? Das ist im Prinzip dieselbe Frage, die wir hier stellen können. Wenn wir also zum Beispiel einen Typ haben, der eine 32-Bit-Zahl darstellt, dann dementsprechend haben wir bereits gesehen, das sind 2 hoch 32 verschiedene Werte. Das sind 4 Milliarden, noch was. Das ist, also da ist diese Frage dementsprechend zu beantworten. Die ganz einfachste Sache ist natürlich das Bit als solches. Das hatten wir beim letzten Mal eingeführt, dass sowas dann Boolscher Datentyp heißt oder einfach Boolean. Nach dem Herrn Bool, der damals diese ganze Aussagenlogik formalisiert hat und damit auch ja diese Unterscheidung zwischen wahr und falsch als quasi das Grundatom der Logik herauskristallisiert hat. Und ja, eben genau dadurch, dass es wahr und falsch dort als mögliche Werte gibt oder zum Beispiel in JSON eben dann true und false, ist dann damit die Menge von möglichen Werten beim Boolean 2. Also wenn man eine Variable hat, die den Typ Boolean hat, gibt es 2 mögliche Werte, die diese Variable dann zur Laufzeit annehmen kann, zu jedem möglichen Zeitpunkt. Und das habe ich ja auch, wenn man das in den Notizen zu der Folge verfolgt, in den Shownotes, dann habe ich das hier aufgeschrieben als K von Bool. Also quasi, wir haben eine Funktion K, die die Kardinalität eines Typs berechnet. Und hier als Beispiel eben im einfachsten Fall K von Bool ist 2. Wenn man Zahlen hat, hat man K dann entsprechend 2 hoch N für Zahltypen mit N Bits. Also zum Beispiel ja für einen 8-Bit-Integer 256, für einen 16-Bit-Integer 65.536 und so weiter. Und das eben aus dem gleichen Grund, den wir Folge 70 schon besprochen haben. Jedes Bit hat 2 mögliche Werte, die können unabhängig voneinander gewählt werden und damit multiplizieren sich die Optionen zusammen. Das ist eben der Teil, den die Kombinatorik hier beiträgt.
Kardinalität ist tatsächlich das Wort aus der Mathematik Mächtigkeit gemeint, oder?
Ja, genau.
Ja,
okay. Also wie viele Dinge eine Menge hat. Wir gucken auf die Menge von möglichen Werten und zählen diese Sachen ab.
Okay, gut.
Das ist, was Kardinalität meint. Und wir sind natürlich hier nicht in der reinen Mathematik. Dann könnte man auch unendlich große Mengen abzählen. Dann könnte man auch sagen, wie die Kardinalität der natürlichen Zahlen ist Aleph 0 und sowas. Das ist natürlich eine Sache, die in der Berechnungstheorie als solche nicht so richtig eintritt, weil wir nun durch unsere weltlichen Rechenmaschinen begrenzt sind. Ich meine, ich habe hier unten auch zum Beispiel stehen, wenn ich eine Liste variabler Länge habe, also die Kardinalität so eines Vektordatentyps, den wir beim letzten Mal besprochen hatten, dann ist das im Prinzip unendlich groß. Oder halt, wie gesagt, Aleph 0 gleich der Kardinalität der natürlichen Zahlen. Aber das ist natürlich in der Praxis nicht realisierbar. Wenn ich meinen konkreten Computer vor mir stehen habe, der hier hat 64 GB RAM, und ich möchte den jetzt mit einem Vektor von zum Beispiel 4 Byte-Zahlen füllen, dann kann ich mir halt überlegen, dass irgendwann einfach mein Speicher vorbei ist und dann geht einfach nicht mehr. Und dann wäre das halt irgendwie, wo dann meine tatsächliche Begrenzung eintritt. Und selbst das ist natürlich auch nicht praktisch, weil ich brauche auch noch Speicher für das Betriebssystem und so weiter. Also ich kann da nicht einfach nur eine riesige Zahlenliste ablegen und damit den ganzen Speicher füllen. Aber für Typen einer festen Größe kann man diese Rechnung aufmachen und die ergeben dann auch sogar Sinn und sind dann produktiv, wie wir dann gleich sehen werden.
Okay, ich kann das mal so hinnehmen.
Wir haben jetzt also gesehen, ja, das einfachste Beispiel eben waren halt die Zahlen, wie gesagt, wenn wir n Bits haben, dann gibt es eine Kardinalität von 2 hoch n. Wenn wir Listen von einer festen Länge haben, also wir haben einen Typ, eine Liste, die den Elementtyp t enthält und davon n Stück. Also zum Beispiel sowas wie fünf Zahlen oder sechs Booleans oder sowas, dann ist die ganz genauso, wie wir es bei den Zahlen gerade hatten, die Kardinalität durch eine Potenzierung zu ermitteln. Wir haben die Kardinalität von unserem Elementtyp und nehmen das dann hoch, die Anzahl von Elementen. Also wie gesagt, wenn wir zum Beispiel eine 8-Bit-Zahl haben als Elementtyp, die also 256 Zustände haben kann, eine Kardinalität von 256 hat und wir sagen, davon gibt es jetzt in unserem konkreten Listentyp 5 Stück, dann haben wir dementsprechend 256 hoch 5 mögliche Optionen, wie wir das füllen können. Mhm. Und damit halt diese entsprechende Kardinalität. Wir sehen also, Listen wirken sich auf die Kardinalität wie eine Potenzierung aus. Wir können hier also anfangen, quasi Rechenoperationen anzustellen. Und der Listentyp ist quasi eine Potenzbildung. Das ist auch tatsächlich etwas, was sich in der Mathematik widerspiegelt unter dem Begriff Potenzmenge. Das ist, wenn man eine Basismenge hat, also zum Beispiel sowas wie die Menge der natürlichen Zahlen, dann kann man dann als nächstes die Potenzmenge bilden. Das ist die Menge aller möglichen Teilmengen aus der ursprünglichen Menge. Ja. Also zum Beispiel, wenn meine Basismenge die natürlichen Zahlen sind, dann ist die Potenzmenge davon, wie viele Teilmengen ich an natürlichen Zahlen wählen kann. Also natürlich einmal die leere Menge ist eine Teilmenge per Definition und dann halt alle Mengen, die nur natürliche Zahlen enthalten. Also dann könnte ich zum Beispiel die Menge haben, die 1 und 17 enthält. Oder ich könnte die Menge haben, die alle geraden Zahlen enthält und sowas. Solche Sachen kann man machen in der Potenzmenge. Und da stellt sich dann halt auch heraus, dass die Kardinalität von der Potenzmenge 2 hoch die Kardinalität von der Basismenge ist. Also auch da haben wir, wie gesagt, eine Potenzierung. Daher kommt der Name. Das ist eine Sache, die man da beobachten kann. Die Frage jetzt, die dann produktiv ist an dieser Stelle, warum machen wir das jetzt hier eigentlich? Das ist bis jetzt nur eine interessante kleine Beobachtung, aber warum ist das produktiv? Wir können uns jetzt fragen, ob wir auch andere Rechenoperationen in der Kardinalität machen können. Also wenn wir eine Potenzierung haben, gibt es vielleicht auch andere Operationen, die wir darstellen können. Gibt es irgendwas, was wir mit Typen machen können, was sich auf die Kardinalität zum Beispiel wie eine Addition auswirkt oder wie eine Multiplikation? Und das ist in der Tat der Fall. Und daraus folgt dann ein Untergebiet von Typtheorie namens algebraische Datentypen. Und Algebra eben deswegen, weil man halt so etwas wie Summen und Produkte damit darstellen kann. Und damit ist ja, das sind ja Konzepte aus der Algebra.
Okay.
Dementsprechend Teilgebiet der Mathematik. Und vielleicht die Sache, die man sich am einfachsten darstellen kann, wenn man schon mal so ein bisschen überhaupt mit Programmieren zu tun hatte, sind Produkttypen. Das ist eigentlich eine Sache, die einem in jeder Programmiersprache in irgendeiner Form begegnen wird. Das ist, wenn man mehrere Teiltypen hat und man fügt die so zusammen, dass der Gesamttyp einfach einen Wert von jedem Teiltyp enthält. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen geschwollen, aber um es vielleicht ganz greifbar zu machen, ich habe vielleicht eine Person, die ich beschreiben möchte, und sage ich, diese Person hat einen Vornamen, diese Person hat einen Nachnamen, diese Person hat eine Adresse. Und dann ist diese Person oder vielleicht diese, sagen wir vielleicht lieber als Typ Person Stammdaten oder sowas, ist dann ein Typ, der enthält halt einen Typ, sowas wie Text für oder String für den Vornamen, einen weiteren Typ String für den Nachnamen und so weiter und so fort. Und alle diese verschiedenen Teildinger, diese Einzeltypen, haben alle einen Wert, der gefüllt wird, um dann einen Wert vom Gesamten zu erhalten. Also wenn ich einen konkreten Vornamen und einen konkreten Nachnamen und eine konkrete Adresse habe, habe ich einen kompletten Personenstammdatensatz.
Ja.
Und was da noch immer drin ist, aber ich belasse das mal bei den dreien.
Ja, okay.
Und das ist dann ein Produkttyp, denn wenn man sich dann die Kardinalität überlegt, tritt dasselbe ein, was ich eben gerade schon mit den Bytes gesagt hatte und den Bytes und Bits, dass halt zum Beispiel bei einer Zahl mit n Bits die Kardinalität 2 hoch n ist, liegt ja daran, dass ich für jedes Bit zwei Optionen habe, 0 oder 1. Mhm. Und die können unabhängig voneinander gewählt werden und deswegen multipliziert sich das auf nach den Regeln der Kombinatorik.
Ja.
Und hier ist es halt ganz genauso. Wenn ich zum Beispiel einen Produkttypen habe, der einfach drei Booleans enthält, dann ist es ja genau wieder so, der erste Boolean kann wahr oder falsch sein, der zweite Boolean kann wahr oder falsch sein, der dritte kann wahr oder falsch sein. Alle unabhängig voneinander. Und damit habe ich 8 verschiedene Werte. Also halt 2 mal 2 mal 2 in dem Fall.
Ja, genau, okay, verstehe. Mhm. Es heißt tatsächlich Produkttyp, weil das Endergebnis ein Produkt dieser möglichen Kombinationen ist?
Ja.
Okay, gut.
In vielen Programmiersprachen heißt sowas einfach nur Struktur oder sowas. Also in allen Sprachen, die mir von C abgeleitet sind, ist da irgendwie das entsprechende Schlüsselwort Struct. Mhm. Oder eventuell Class oder sowas sind Begriffe, die dafür verwendet werden für gewöhnlich. weil da eher auf die Strukturbildung geguckt wird, also eher auf die Semantik von der ganzen Sache, als darauf, wie sich das auf die Kardinalität auswirkt. Aber das heißt, in der Typtheorie tatsächlich im Kontext dieses algebraischen Datentypen Produkttyp, weil es ja dann als nächstes dann kontrastiert wird mit dem Summentyp, der gleich kommt.
Okay. Mhm.
Und ja, Produkttypen als solche, einfach dadurch, dass sie so häufig vorkommen, natürlich, ja, im Prinzip fast jede Programmiersprache kennt in irgendeiner Form so etwas, sofern es sich nicht nur um irgendwelche esoterischen oder Spielzeugprogrammiersprachen handelt. In JSON wird das dann für gewöhnlich auch dementsprechend dargestellt. Ja, da haben wir besprochen beim letzten Mal, es gibt diese assoziativen Datenfelder, wo man verschiedene Texte, also Strings, als Schlüssel verwenden kann und denen dann irgendwelche Werte von irgendwelchen beliebigen Typen zuordnen kann. Mhm. Und so kann man halt auch zum Beispiel diesen Personenstammdatentyp, den ich jetzt gerade beschrieben habe, darstellen. Man kodiert den dann als so ein assoziatives Datenfeld und dann gibt es halt einen Eintrag unter dem Schlüssel Vorname, steht dann der entsprechende Wert, unter dem Schlüssel Nachname steht der entsprechende Wert und unter dem Schlüssel Adresse steht der entsprechende Wert. Das kann halt auch alles heterogen sein. Jetzt in dem Beispiel sind das alles Texte, aber das kann auch genauso sein, dass dann noch zum Beispiel ein Alter dasteht, was dann eine Zahl wäre oder ein Geburtsdatum, was ein Datum ist und so weiter und so fort. Das ist also relativ offensichtlicherweise abbildbar. Da muss man dann nur halt beim Einlesen prüfen, dass halt die Schlüssel, die angegeben sind, auch tatsächlich den Feldern entsprechen, die man haben möchte und im Zweifelsfall das dann ablehnen, wenn da irgendwelcher Quatsch drin steht. Mhm. Die zweite Sache, die sich jetzt eben ergibt, was ich gerade schon habe anklingen lassen, neben dem Produkttyp ist der Summentyp und der ist nicht so verbreitet. Der hat jetzt in den letzten Jahren ein größeres Interesse erfahren. Der war so ein bisschen, hatte so ein bisschen Nischendasein, war so eher in funktionalen Programmiersprachen, ja, die so ein bisschen näher am Puls der Forschung sind und hat jetzt aber zuletzt auch den Einzug gefunden, auch in ja eher praxisorientierte Programmiersprachen. Ich habe hier in der letzten Folge relativ viel mich auf Rust bezogen und das ist auch in dem Sinne nicht ein großer Zufall, weil eben diese interessanten Datentypen, über die ich jetzt hier rede, auch in Rust vorkommen. Und in Rust heißt das Ganze Enumerationstyp.
Ja.
Da werden verschiedene Optionen aufgezählt, denn das ist, was hier passiert letztendlich. Ein Summentyp ist auch einer, wo mehrere Typen kombiniert werden. Also wir haben auch meinetwegen drei verschiedene Untertypen. Aber wir wollen etwas haben, wo die Kardinalität sich nicht aufmultipliziert, sondern aufsummiert. Also wo die Kardinalität vom Gesamttyp gleich der Kardinalität des ersten Typs plus der Kardinalität vom zweiten Typ plus der Kardinalität vom dritten Typ sind und eventuell je weiter, wie man halt gehen muss.
Ja.
Und wie man das dann realisiert, ist, dass der Gesamttyp immer nur einen von diesen möglichen Untertypen haben kann. Also es kann dann halt, ein Wert vom Gesamttyp kann einen Wert vom Typ 1 enthalten und nichts anderes.
Ja.
Oder einen Wert vom Typ 2 und nichts anderes. Oder einen Wert vom Typ 3 und nichts anderes. Und damit habe ich halt einfach eine Summation. Also wenn ich halt, wie gesagt, zum Beispiel zwei verschiedene Booleans habe, ich kann jetzt den roten Boolean und den grünen Boolean haben, dann sind halt meine Optionen rot wahr und oder rot falsch oder grün wahr oder grün falsch. Also da ist es 2 plus 2. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil 2 mal 2 wäre auch 4, aber wenn man dann noch den dritten Boolean hinzufügt und dann sieht man halt blau wahr und blau falsch sind andere Optionen, dann komme ich jetzt bei 6 raus an möglichen Optionen. 2 plus 2 plus 2 ist 6.
Ist das vergleichbar oder nee, anders? Ist die Oktal- Notation von Unix-Dateiberechtigungen auch sowas?
Nee, weil die Bits sind wieder alle voneinander unabhängig. Das
okay,
ist ein Produkttyp aus ganz vielen Booleans.
Okay, gut. Verstehe. Mhm.
Also Oktalnotation in Unix bedeutet, das hatten wir, glaube ich, in der Dateisystemfolge mal erwähnt am Rande.
Ja.
Das war Folge 31. Dass in Unix Dateiberechtigungen so dargestellt werden, also quasi Zugriffsberechtigung auf eine Datei, sind dadurch dargestellt, dass jeder Datei einen Eigentümer als Nutzer und einen Eigentümer als Gruppe hat. Also eine Gruppe und einen Nutzer, dem dieser Dateien gehören. Und da gibt es eine entsprechende Menge von Bits, die beschreiben, darf der Nutzer selber drauf schreiben zugreifen, lesen zugreifen, ausführen zugreifen. Ausführen halt als beim Programm heißt, bei einer normalen Datei heißt als ein Programm ausführen. Beim Verzeichnis heißt den Inhalt lesen. Mhm. Und diese drei Bits gibt es dann einmal für den Eigentümer selber, für die Eigentümergruppe und für alle. Und hier ist es aber auch nur wieder so, ja, es gibt halt klassische Kombinationen, die immer wieder auftreten, also sowas wie alle dürfen lesen und nur der Eigentümer darf schreiben, was dann 0644 ist oder alle dürfen lesen und ausführen und nur der Eigentümer darf schreiben, was 0755 ist. Also es gibt so Kombinationen, die häufig auftreten, aber grundsätzlich sind alle Bits voneinander unabhängig. Man könnte auch unsinnige Kombinationen setzen, also die inhaltlich keinen Sinn ergeben. Sowas wie alle dürfen schreiben, aber nur der Eigentümer darf lesen und alle anderen dürfen nicht lesen. Das hätte technisch gesehen eine Anwendung, aber ist halt nicht sehr sinnvoll. Aber es ist rein formal möglich.
Ja, wobei du jetzt natürlich gerade die UMASK-Notation gesagt hast, ne? Die umgedrehte. Also 0 ist ja immer, ist ja die umgedrehte für die, für alle Rechte.
Nö. Nee.
Nee? Irre ich mich da?
Nee, UMASK, das, ich habe jetzt 4-Bit gesagt, weil das ist, wie man es dann in STAT meistens sieht, dass, beziehungsweise nicht 4-Bit, sondern 4-Oktal-Ziffern. Mit der vordersten Oktalziffer ist der Dateityp angegeben.
Ah, ja.
Also was für eine Art von Details ist. Ne? Also ich glaube, bei Verzeichnissen ist es, glaube ich, 1. Oh, ich bin mir mal nicht sicher, was die Dinger sind. Dann müssen wir mal nachschlagen.
Gut, okay.
Oder Alternativerklärungen, die 0 vorne dran, damit es als Oktalziffer erkannt wird. Das ist ja, das ist ein C, so eine ganz komische Sache, dass wenn man eine Zahl in Oktalnotation angeben möchte, muss man die mit einer 0 vorne anfangen. Was da manchmal Leute verwirrt, wenn man dann zum Beispiel 700 schreiben will und schreibt 0700 hin und dann ist es plötzlich eine ganz andere Zahl, als die, mit der man gemeint hat.
Okay.
Machen moderne Programmiersprachen im Zweifelsfall auch anders mittlerweile, dass man dann explizit ein O oder sowas reinstreuen muss für Oktal. Anyway, das ist nicht der Punkt. Diese Summentypen, ja, Rust nennt sie Enumerationstypen, weil das ist, worum es geht. Enumeration heißt Aufzählung und es werden im Prinzip mögliche Optionen aufgezählt, was irgendwie nun irgendwie Sache sein kann in diesem Typ. Zum Beispiel könnte man sagen, ich habe meinetwegen zum Beispiel mein JSON, was mir vorliegt und ich möchte das jetzt gerne in die entsprechende Datenstruktur einlesen. Also halt irgendwie das gucken, dass irgendwie dieses JSON auch tatsächlich, dass dieser Text, den ich bekomme, aber tatsächlich JSON ist und dann halt die entsprechenden Werte auslesen und in die entsprechenden Felder meiner Datenstruktur reinsortieren. Und dann könnte es natürlich sein, das könnte funktionieren. Und dann kriege ich halt meine gelesene Datenstruktur raus. Oder es funktioniert nicht und ich kriege eine Fehlermeldung raus. Also ich habe zwei voneinander unabhängige, also inhaltlich voneinander unabhängige Optionen, die rauskommen können. Aber es kann nur eine von beiden sein. Das ist ein ganz klassischer Enumerationstyp, der in Rust irgendwie passiert. Der heißt dann dort Result mit den Optionen OK oder Error. Und das ist ja, wahrscheinlich mehr einer von den zwei klassischsten Enumerationstypen, die es da gibt, die in der Standardbibliothek bereits vordefiniert sind und die aus allen möglichen Sachen rauskommen. Weil natürlich alle möglichen Sachen können halt funktionieren oder nicht. Eine Datei lesen kann funktionieren oder nicht. Mhm. Mit dem Netzwerk reden kann funktionieren oder nicht. Eben wie gesagt, eine serialisierte Form einer Datenstruktur parsen kann funktionieren oder nicht. Und dann möchte man halt entweder das Ergebnis oder einen Fehler bekommen. Und das wird durch so einen Enumerationsdatentyp dargestellt, weil man dann eben auch dazu gezwungen ist. Es gibt andere Programmiersprachen, wo dann zum Beispiel einfach nur ein paar von Werten rauskommt. Also es kommt ein gelesener Wert raus und ein Fehler. Und da muss man halt gucken, man muss immer erst auf den Fehler gucken, weil wenn der Fehler halt nicht leer ist, dann darf man halt auf den echten Wert nicht gucken, weil der Nonsens enthält. Da muss man dann halt gucken, dass man diszipliniert ist oder man muss sich das dann irgendwie prüfen lassen vom Compiler, dass man da mal schön dran denkt, den Fehler zuerst sich anzugucken. In Rust ist das halt, dadurch, dass es diese Summentypen gibt, eine schönere Sache, weil in dem Moment, wo man so einen Result-Typ hat, kann man erstmal nicht an den Ergebniswert ran, weil man weiß ja nur nicht, ob es okay war oder ob es vielleicht ein Fehler war. Man muss es auspacken in irgendeiner Form und dann halt dementsprechend hat man die Fehlerbehandlung ja erzwungen quasi. Und das ist auch, glaube ich, so eine Sache, ja, es gibt so eine grundsätzliche Debatte, was Typtheorie angeht in praxisorientierten Programmiersprachen. Möchte man eher strikt sein, was die Typisierung angeht, also halt, wie ich das jetzt zum Beispiel beschrieben habe, man kriegt einen Typ, der einen dazu zwingt, eine Fehlerbehandlung zu machen, oder geht man da eher lose an die Sache ran? Und ja, lässt das die Programmiersprache dynamisch rausbekommen. Zum Beispiel JavaScript, was ja durchaus bekannt ist als, wie gesagt, Programmiersprache des Internets, die halt von allen möglichen Webbrowsern unterstützt wird und Interaktivitäten, Webseiten ermöglicht. Das ist eine dynamische Programmiersprache. Da kann aus jeder Funktion grundsätzlich jeder Typ erstmal rauskommen. Und also eine Funktion, die eigentlich irgendwie Zahlen addiert, die könnte halt auch in dem nächsten Moment drauf kommen, Texte zurückzugeben. Das ist erstmal von der Programmiersprache grundsätzlich erlaubt und das führt dazu, dass das alles ein bisschen formbarer ist, wenn man mit der Programmiersprache arbeitet. Das ist eine durchaus interessante Eigenschaft. Ich glaube allerdings nicht, dass ich gut darin bin, irgendwie jetzt eine Argumentation zu liefern, warum das eine gewollte Eigenschaft ist, weil ich ein sehr starker Gegner von sowas bin. Ich will, dass das alles strikt und sauber ist. Und ich mag meine stark, beziehungsweise strikt typisierten Programmiersprachen. Eben sowas wie Rust zum Beispiel.
Okay. Mhm.
Aber das so als, ja, kleine Einwurf am Rande, eine ewig währende Debatte, und die auch immer so ein bisschen hin und her geht zwischen strikter und dynamischer Typisierung. Oder, ja, ich sag mal, vielleicht lose Typisierung. Was auch zum Beispiel dazu geführt hat, dass es von JavaScript Abkömmlinge gibt, konkret die Sprache TypeScript, die einfach zu JavaScript eine strikte Typisierung hinzufügt, soweit das halt in irgendeiner Form möglich ist. Also der Zeitgeist geht da immer so vielleicht so im 10-Jahres-Rhythmus hin und her. Und jetzt gerade sind wir eher wieder in der Stimmung, dass es wieder alles ein bisschen strikter geworden ist. Anyway. Ich ziehe mal die Parallele jetzt zu, wie es auch in JSON gehen könnte. Ich hatte jetzt gerade gesagt, Produkttypen sind relativ offensichtlich darstellbar, weil es einfach so verbreitet ist und von Anfang an schon immer mitgedacht wurde, auch bei JSON-Serialisierung. Bei Summtypen gibt es nicht so eine klare Konvention. Ich glaube, in Rust wird es dadurch gelöst, dass dann auch wieder so ein Objekt erzeugt wird, so ein assoziatives Datenfeld, was dann genau einen Eintrag hat, der danach benannt ist, welche Variante halt genommen wurde. Und dann der Wert, der da drin steckt, ist dann halt von demjenigen Typ. Also wenn ich mein Parse-Ergebnis, mein Parse-Result hier irgendwie serialisieren wollte, kommt dann halt ein Datenfeld raus, wo entweder der Typ okay, der Schlüssel okay drin steht mit dem Ergebniswert oder halt der Schlüssel Error mit dem entsprechenden, der entsprechenden Fehlermeldung oder was auch immer.
Okay, ja.
So, jetzt können wir noch ein bisschen Spaß haben. Und ich sehe, die Folge wird vielleicht tatsächlich ein bisschen kürzer, weil wir sind hier schon durch einen signifikanten Teil der Notizen durch. Das ist auch mal schön, weil wir eine kürzere Folge zu haben. Wir sind ja hier zum Glück nicht daran gebunden, eine bestimmte Zeitlänge voll machen zu müssen unbedingt. Auch wenn ich so das Gefühl habe, die nächste Folge, die hier nachkommt, könnte das auch wieder schaffen. Aber wir werden sehen. Wir arbeiten uns heute also ein bisschen Zeit raus. Aber das ist eine Sache, die ich eine faszinierende Einsicht fand, als ich mir das erste Mal klar gemacht habe und die ich deswegen weitergeben möchte. Ich hatte ja gerade gesagt, dass Bool, also der Typ, der wahr oder falsch sein kann, also eine Kardinalität von 2 hat, dass das so ein bisschen das Atom der Aussagenlogik ist. Also die kleinste Menge von Informationen, die man haben kann, buchstäblich ein Bit. Und man würde jetzt irgendwie sagen, weniger als ein Bit geht nicht. Aber es ist trotzdem eine interessante Frage, die man sich stellen kann. Gibt es Datentypen, die kleiner als Bool sind?
Nicht, dass ich wüsste. Also es fällt mir ehrlich gesagt auch schwer, mir das vorzustellen.
Wir können ja mal zum Beispiel sagen, gibt es einen Datentypen, der Kardinalität 1 hat? Das ist jetzt der Schlüssel, mit dem wir die ganze Sache aufschließen können. Und diesen Typen gibt es grundsätzlich. Der heißt in Rust zum Beispiel Unit, was auch nicht wirklich ein Schlüsselwort ist. Eigentlich ist das, ich hatte vorhin Tupel nicht erwähnt. Aha, das sollte ich noch nachliefern. Ich hatte bei Produkttypen gesagt, das sind diese Strukturen, diese Structs, also wo jedes Ding einen Namen hat. Man kann auch stattdessen Tupel haben. Tupel sind einfach eine Liste von Typen und dann dementsprechend dann halt dazu passend, die Werte sind Liste von Werten, also eine endliche Liste, die mit Zahlenindizes bezeichnet sind. Also anstatt zu sagen, zum Beispiel eine Person hat irgendwie einen Vornamen, einen Nachnamen und eine Adresse und wenn ich dann halt sagen möchte irgendwie, ich habe hier die Person, meine konkrete Person als Variable rumliegen, dann sage ich halt zum Beispiel Person.Adresse, wenn ich auf das Adressfeld zugreifen möchte in diesem Person. Mhm. Stattdessen könnte ich halt auch sagen, ich habe hier meinen Tupel, wo die Einzelwerte einfach durchnummeriert sind. Wir fangen natürlich, weil sich das so gehört, bei 0 an. Wenn ich also zum Beispiel einen Tupel mit 3 Werten drin habe, also ein Triple, dann habe ich halt, der erste Wert ist Punkt 0, der zweite ist Punkt 1 und der dritte ist Punkt 2. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, das tritt zum Beispiel auf in irgendwelchen geometrischen Berechnungen, wie bei 3D-Grafik oder sowas. Da könnte ich vielleicht sagen, ich habe ganz viele 3D-Vektoren und sowas, die einfach ein Triple von Zahlen sind, also zum Beispiel von Fließkommazahlen, wenn ich tatsächlich in der Geometrie oder in der Grafikberechnung bin, in der Grafikprogrammierung. Und das wäre dann halt mein 3D-Vektor oder mein 3D-Punkt oder sowas. Und dann kann ich dann entsprechende Rechenoperationen auf diesen Typ definieren, um dann zum Beispiel Vektoren zu addieren oder Kreuzprodukt zu nehmen und was nicht alles. Das ist eine Sache, die ich machen kann. Und da ist es ja ganz genauso wie mit den Produkttypen. Da ist es auch wieder die Kardinalität des Gesamttyps, ist die Multiplikation von all diesen verschiedenen Optionen. Mhm. Was ich jetzt nun aber machen kann, ist, ich könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, einfach, ja, klar, bei 3 Typen ist es Kardinalität 1 mal Kardinalität 2 mal Kardinalität 3. Jetzt könnte ich auch weniger Typen nehmen. Ich könnte zum Beispiel einfach sagen, zwei Typen, klar, dann ist es Kardinalität 1 mal Kardinalität 2. Wenn ich nur einen Typen habe in meinem Tupel, dann ist es einfach dasselbe. Dann ist es halt die Kardinalität vom Tupel ist die Kardinalität von dem einen Typ, der drin ist, weil es ist buchstäblich, es ist das. Es ist irgendwie nicht sehr interessant, aber ich kann da jetzt den Grenzfall machen und kann sagen, ich gehe noch einen Schritt zurück und nehme auch noch diesen einen einzigen Elementtyp weg. Also ich habe ein Tupel, was leer ist. Mein Typ ist einfach ein leeres Tupel.
Ja.
Und da die Kardinalität sich aus der Multiplikation der Elemente ergibt, es gibt aber keine Elemente, bleibt das neutrale Element der Multiplikation übrig, das ist 1. Wenn ich also ein leeres Tupel habe, als Typ, habe ich einen einzigen möglichen Wert, nämlich auch wiederum ein leeres Tupel. Also es ist, sobald ich eine Variable habe von diesem Typ, ist das der Wert. Das ist offensichtlich, geht nicht anders.
Das ist, ne? Sehr trivial. Das ist irgendwie so trivial, dass es schwer zu greifen ist, ja.
Mhm. Man kann sich das auch klar machen. Die Größe von diesem Datentypen im Speicher ist buchstäblich 0 Bit. Da steckt keine Information drin.
Ja.
Wenn ich diese Variable habe, ich muss die nicht im Speicher ablegen, weil ich weiß, dass dieser Typ nichts ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Moment, aber warum brauche ich das? Das ist eine Rechenunze, die man an anderen Stellen verwenden kann. Ich hatte zum Beispiel jetzt ganz oft gesagt, wir haben irgendwie so einen Result-Datentypen in Rust, wo wir irgendeine Sache machen und entweder ist es okay und dann kommt was raus oder Error und es kommt ein Fehler raus. Es gibt ja Operationen, die ich machen kann, wo einfach nichts rauskommt. Zum Beispiel, wenn ich eine Datei wegschreibe, ich habe einen bestimmten Text, der in einer Datei geschrieben werden soll und den Pfad zu der Datei und ich schreibe das jetzt, dann kommt als Ergebnis halt, es kann ein Fehler rauskommen oder es kommt halt nichts raus, weil es gibt kein Ergebnis. Es ist einfach, es hat funktioniert. Ist
aber, das wäre ja ein Return-Code, oder?
Ein Return-Code ist es, wenn du es in C darstellst, weil da wäre es dann halt, also da wäre es halt nur eine Error-Number, die zurückkommt.
Genau.
Und die wäre dann halt quasi null für Erfolg und irgendwas anderes für einen Fehler. Also da werden diese zwei Konzepte in eine einzige Zahl rein verrührt, weil C kein Konzept von Summentypen hat.
Okay. Mhm.
Was in Rust halt passiert, wie gesagt, Error ist ganz normal, aber in der okay-Variante ist dieser leere Typ drin, dieser, also nenne ich leer, aber dieses leere Tupel als Werttyp. Also in dem Moment, wo ich halt ein okay habe, gibt es halt eine mögliche Option, wie das okay beschaffen sein kann, nämlich ist es halt nichts weiter drinne.
Ja.
Die Kardinalität von dem gesamten Result-Typen ist die Kardinalität von Error, also die Menge von möglichen Fehlern, die ich haben kann, plus 1, nämlich der eine Fall, in dem es geklappt hat.
Okay.
Und damit sehen wir ja, dass die Kardinalität von diesem leeren Tupel 1 sein muss. Das ist also eine Sache, die ist total sinnvoll. Das gibt's übrigens auch in C, dort heißt es Void. Also man kann dann C auch Funktionen haben, die Void zurückgeben. Die haben halt einen Rückgabewert, nämlich nichts.
Ja.
Das wird auch in C explizit nicht hingeschrieben, aber es ist das, was gemeint ist letztendlich. Okay. Zumindest meistens.
Mhm.
In Rust kommt diese leere Tupel auch noch in einem ganz wichtigen Summentyp vor, nämlich Option. Option ist ein Summentyp aus zwei möglichen, also der hat einen Typen, der enthalten sein kann, aber nur auf der einen Seite. Entweder habe ich diesen Typen oder nicht. Also zum Beispiel sowas wie, das könnte ich zum Beispiel in einer Datenstruktur drin haben. Ne? Vielleicht habe ich ja meine Personenstammdaten und ich habe da drin ein Adressfeld, aber es kann auch sein, dass ich keine Adresse habe für den Kunden. Und das kann auch okay sein. Oder der Benutzer oder wer auch immer das da ist, der diese Personenstammdaten da halt hat. Oder vielleicht sowas, was vielleicht greifbar ist, weil beim Text könnte man sagen, ja, Text ist leer oder sowas. Ne?
Mhm.
Sowas wie ein Datum, ein Geburtsdatum, könnte halt was drin stehen oder vielleicht habe ich das einfach nicht.
Ja.
Und in dem Fall habe ich dann so einen Option-Datentypen. Er hat eine Variante, die heißt in Rust Sum, also halt etwas. Und die andere Variante heißt None, also nix. Und in der Etwas-Variante ist ein Wert drin, in der None-Variante ist nix drin, also da ist so ein leeres Tupel drin, aber das schreibt man dann gar nicht mehr hin als Abkürzung. Ne?
Ja.
Und dementsprechend halt auch wiederum, die Kardinalität von diesem Option-Typen ist die Kardinalität von dem Sum-Wert, also von diesem enthaltenen Typ, wenn was drin ist, plus 1, plus die Option, dass es einfach nichts drin ist. Und damit ist dieses leere Tupel mit der Kardinalität 1 hochgradig wichtig, um das ganze Typsystem zu konstruieren. Und jetzt kommt natürlich der nächste Twist, weil ich habe ja jetzt das Ganze eingeleitet mit, gibt es Datentypen, die eine Kardinalität kleiner als 2 haben, weil wir jetzt sehen, Kardinalität 1 gibt's durch das neutrale Element der Multiplikation. Gibt es auch Kardinalität 0?
Naja, ich könnte mir, also nach dem, was ich jetzt gerade gehört habe, könnte ich mir schon vorstellen, dass man einen entsprechenden Fall konstruieren kann, ja.
Also ich gebe noch einen Hinweis, ne? 1 war das neutrale Element der Multiplikation. 0 ist das neutrale Element der Addition.
Okay.
Wir hatten gesehen,
ja.
Wir hatten einen Summentyp, nehmen zum Beispiel einen Summentyp mit 3 möglichen Optionen drin, ne? Also diesen Enumerationstyp hatte ich beschrieben, ne?
Ja.
Wir können irgendwie den roten Boolean, den grünen Boolean und den blauen Boolean haben und nur einen davon. Und dann war die Kardinalität halt 2 plus 2 plus 2 ist 6. Jetzt können wir den blauen wegnehmen. Dann haben wir nur noch rot und grün. Dann ist die Kardinalität 4, 2 plus 2. Jetzt können wir grün wegnehmen. Dann haben wir nur noch den roten Boolean als Option. Dann ist die Kardinalität 2, weil wir haben rot wahr oder rot falsch. Jetzt können wir noch den roten wegnehmen.
Und dann hat es keine Farbe.
Dann ist die Kardinalität 0.
Ja, okay.
Ja, dann genau, dann gibt es keine Varianten mehr in diesem Enumerationstypen. Ne? Also bis jetzt haben wir es immer gehabt, dass von diesem, so ein Enumerationstyp, wenn wir einen Wert haben, muss er eine von diesen Varianten haben. Ja. Jetzt haben wir einen Enumerationstyp definiert, das können wir halt einfach machen, wir können das einfach hinschreiben, wir schreiben einfach ein Enum hin, wir nennen es Impossible und wir schreiben einfach keine Varianten rein, der ist einfach leer.
Mhm.
Und was jetzt passiert ist, ne? Also der hat null mögliche Werte, das heißt, in dem Moment, wo wir einen Wert hinschreiben wollen von diesem Typ, geht das nicht. Weil wir haben keine Variante, die wir hinschreiben können, um was aufzubauen. Normalerweise würde man halt immer einen Wert davon konstruieren, indem man die Variante hinschreibt, die man haben will, und dann die Werte reinpackt, die dafür notwendig sind. Und das geht halt nicht. Und das klingt jetzt erstmal ja nicht sehr praktikabel. Es stellt sich aber halt heraus, es gibt Funktionen, die tatsächlich diesen Wert zurückgeben. Und zum Beispiel die offensichtlichste Option ist die Funktion quit. Also die Funktion, die das Programm beendet.
Ja.
Die gibt keinen Wert zurück.
Ja, wie auch.
Also
ja.
Nicht nur gibt die nicht, also in vielen Programmiersprachen gibt das dann Void zurück oder sowas, ne? Also halt Unit. Das ist einfach, da kommt nichts Produktives raus, aber viel grundsätzlicher hat diese Funktion keinen Rückgabewert, weil diese Stelle im Code wird nicht erreicht.
Ja.
Die ist unerreichbar. Und das ist eben, was ein Wert von diesem Impossible, oder in Rust heißt es dann Never, heißt dieser Typ. Das ist auch ein primitiver Typ, also ein Grundtyp, der in der Sprache selber definiert ist. Der heißt dort halt, also abgekürzt heißt der Ausrufezeichen, aber ausgesprochen heißt der Never. Und wenn man, dieser Never-Wert kommt halt aus Funktionen raus, die niemals zurückkehren. Oder halt zum Beispiel, wenn man so einen zusammengesetzten Datentyp hat, sowas wie dieses Result, kann man damit bestimmte Varianten löschen. Wenn ich zum Beispiel, ich habe irgendwie meine allgemeine Struktur, besteht darin, irgendwie, wann immer wir parsen, kommt ein Result raus. Und das hat halt einen Okay-Fall oder einen Error-Fall. Und im Error-Fall muss halt irgendeine Fehlermeldung drin stehen. Ich möchte jetzt aber darstellen, dass diese eine Parsing-Sache, die ich hier mache, die kann nicht fehlschlagen, aus was für welchen Gründen auch immer. Ne? Das ist irgendwie eine, vielleicht einfach sehr defensiv programmiert, oder es ist ganz einfach, jede mögliche Eingabe hat einen entsprechenden Wert, der daraus gelesen werden kann oder sowas. Wir haben ein Parsing, was einfach nicht fehlschlagen kann, aber unsere Struktur vom Programm erfordert, dass wir einen Error-Typ zurückgeben. Dann könnte man jetzt halt einfach hingehen und sagen, ja, das ist halt, da geben wir halt dieses Unit zurück, das leere Tupel. Aber dann müssten wir halt jedes Mal irgendwie eine Fehlerbehandlung hinschreiben, weil das halt die Programmiersprache von uns verlangt, dass wenn ein Fehlertyp zurückkommen könnte, müssten wir das behandeln. Das wollen wir aber eigentlich gar nicht. Wir müssten diese ganzen überflüssigen Fehlerbehandlungen hinschreiben, die nicht erreichbar sind, was wir ja wissen. Deswegen können wir stattdessen hingehen und sagen, wir geben einen Result-Typ zurück, aber der Error-Typ ist never. Das ist einfach unbesetzt und damit in dem Moment, wenn ich dann diese Funktion runterschreibe und käme jetzt auf die Idee, die Error-Variante zurückgeben zu wollen, das geht einfach nicht, weil dafür müsste ich einen Never-Wert hinschreiben und das geht nicht. Das ist,
da ist kein Wert erlaubt.
Nicht vorgesehen.
Ja,
genau. Es gibt keinen Weg, das zu konstruieren.
Ja.
Und damit kann ich dann halt so einen Result zurückgeben, wo aber in der Error-Variante keine Optionen drin sind. Und damit kann dann der Compiler, also der Rust-Compiler ist dann clever genug, dann zu verstehen, dass man in dem Moment einfach die OK-Variante auspacken kann, weil wenn ich einen solchen Result-Typ bekomme, dann kann es nur die OK-Variante sein. Die Error-Variante ist unbesetzt.
Okay.
Also auch das ist in so einem fortgeschrittenen Typsystem eine hilfreiche Sache. Oder halt, wie gesagt, ja, allgemein halt auch, zum Beispiel kann der Compiler dann dadurch verstehen, sobald irgendwo eine Variable von diesem Wert rumfliegt, von diesem Wert never, ist dieser Code unerreichbar, weil wenn wir eine Variable davon bekommen, also es geht nicht.
Okay.
Das ist dann hilfreich, wenn man einen generischen Code hat. Also wenn man Code hinschreibt und man schreibt, also so wie man ja normalerweise im Programm schreibt, schreibt man Variablen hin, die einen bestimmten Wert annehmen kann, aber man weiß ja noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo man das Programm schreibt, welcher Wert tatsächlich drin steckt. Das ist halt wie normaler Programmcode aussieht und generischer Code ist welcher, wo man auch die Typen noch nicht weiß, in dem Moment, wo man es hinschreibt. Zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Funktionen schreibe, die auf Listen operieren, relativ viele Operationen, die mit Listen zu tun haben, kann man hinschreiben, ohne zu wissen, was in der Liste eigentlich drin ist. Es ist nur irgendeine Liste. Das ist die wesentliche Eigenschaft. Also vielleicht weiß man über die Liste so etwas wie, die Elemente sind Sachen, die man miteinander vergleichen kann. Wenn man zum Beispiel eine Sortierfunktion implementieren möchte, kann man das programmieren für alle möglichen Listentypen, die sortierbare Elemente haben, also oder vergleichbare Elemente. Und in dem Moment weiß man noch nicht, was in diesem Typ drin ist. Und dann kann sich ja auch zum Beispiel halt herausstellen, wenn man auf diese Art und Weise generischen Code schreibt, dass dann irgendwelche von diesen konkreten Typen am Ende, wenn dann das Programm tatsächlich zusammengebaut wird, an irgendwelchen Stellen solche Typen never sind. Und dann kann man den entsprechenden Code einfach wegwerfen. Weil sobald so eine Variable rumfliegt, die dann einen Typ never hat, ist der Code offensichtlicherweise nicht erreichbar.
Okay. Das klingt jetzt für mich, der ich davon keine Ahnung habe, so als wären das wichtige Datentypen, um in Spezialfällen zum Beispiel Crashes zu vermeiden. Kann das sein?
Naja, es ist ein interessantes theoretisches Fundament, was man sich mal klar machen sollte, wenn man mit Programmierung was zu tun hat. Also selbst wenn man in der Sprache unterwegs ist, wo es einen variantenlosen Datentyp wie never nicht gibt, ist es vielleicht trotzdem interessant, mal zu wissen oder sich das mal klar gemacht zu haben, dass es sowas irgendwie geben kann. Oder halt auch einfach zum Beispiel dieses Konzept zu schärfen von so etwas wie dem Void-Datentypen, wie es halt ja auch in anderen Sprachen vorhanden ist, was das halt nun bedeutet und wie der genau zur Anwendung kommt. Deswegen finde ich das eine hilfreiche mentale Übung. Ja, so wie Mathematik ja auch nicht immer eine Sache ist, die konkret anwendbar ist, aber die erweitert den Horizont.
Ja, okay.
Ich glaube, ich habe dich eventuell ein bisschen verloren, aber wir testen hier auch die Grenzen aus.
Naja, verloren. Ich würde jetzt nicht sagen verloren. Ich habe jetzt nur am Ende erst begriffen, wozu der Anfang gut gewesen ist, aber ich denke, das war ja auch ungefähr dein Ansinnen.
Was du sagen willst, ist, dass die es für unsere Hörer Gewinn bringt, ist, die Folge jetzt nochmal von vorne zu hören. Unsere Klickzahlen in die Höhe zu treiben.
Nicht so weit. Wenn sie noch nicht durchgelaufen ist, ist sie ja noch nicht gelöscht im Podcatcher. Ja. Nee, nicht zwangsläufig. Wenn man gut zugehört hat, ist das, glaube ich, auch nicht so ein Problem. Aber ich habe am Anfang noch nicht so richtig gecheckt, wo es hingehen soll. Aber jetzt ist das klar geworden.
Mhm. Ja. Genau. Manchmal müsst ihr einfach damit klarkommen, dass ich auf eine Reise gehen möchte und ich nehme euch mit. Das ist das Format dieses Podcasts. Und nee, ich habe jetzt schon überlegt, jetzt wäre eigentlich ein guter Punkt, um zu sagen, in 3 Wochen beginnt die nächste Reise. Aber ich habe noch einen Abendgedanken. Warum das ganze Gerede über Datentypen? Wir hatten jetzt gerade wieder gesagt, ich war wieder zurückgefallen in mein Bonmot von der Berechnungstheorie. Und das ist ja natürlich theoretische Informatik, ist dieses, was ich Berechnungstheorie nenne. Es gibt natürlich auch noch angewandte Informatik. Es gibt zum Beispiel den Teil von Informatik, der sich sehr viel mit Elektronik befasst. Es ist ja doch ein sehr interdisziplinäres Gebiet. Das ist ja der Grund, warum sich das als ein separates Bild herauskristallisiert hat, weil es halt ein bisschen eine Schnittmenge ist von Mathematik, Physik, Elektronik und so weiter. Weil es ja eben nicht nur darum geht, die reine formale Theorie aufzuspannen, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe mit den algebraischen Datentypen, sondern es hat ja auch eine eminente Verwurzelung in der Praxis, dadurch, dass es eben um konkrete Rechenmaschinen geht und nicht nur um welche esoterischen Konzepte geht von Turing-Maschinen und sowas alles. Sondern auch um tatsächlich praktisch verwendbare Rechenmaschinen mit praktischen Einschränkungen, die eine Turing-Maschine vielleicht nicht oder anders hat. Und diese angewandte Programmierung besteht so ganz grob aus 2 Teildisziplinen, und zwar einmal Algorithmen und Datenstrukturen. Das ist im Übrigen buchstäblich der Name einer Vorlesung, die ich im ersten Semester Informatik gehört habe, Algorithmen und Datenstrukturen. Und im Prinzip, ja, das ist, damit sind gleich die 2 Hälften umschrieben, die alles enthalten, was die angewandte Informatik in irgendeiner Form macht. Algorithmen sind das Wie, also der Rechenteil, wie tatsächlich Berechnungen durchgeführt werden, wie Werte hin und her wandern, sich gegenseitig beeinflussen und dann eben größere Werte bilden oder beziehungsweise dann komplexere Strukturen erzeugen. Ja, und eben Datenstrukturen sind das Was, also der Speicherteil, zum Beispiel worauf diese Algorithmen operieren, was die in der Hand haben und drehen und wenden und zusammenstecken und sowas. Also so wie du ja vielleicht auch in der Tischlerei irgendwie sagen kannst, wie du hast die Strukturen, wie diese konkreten Holzbauteile, mit denen du arbeiten kannst, dann hast du das, die Algorithmen, die konkreten Methodiken, mit denen du diese das Holz bearbeiten und schneiden und hobeln und fügen kannst und so weiter. Also so hängen diese beiden Teile ja miteinander verwoben zusammen.
Mhm.
Und es ist so ein bisschen eine Debatte, oder ich will nicht sagen eine Debatte, aber so eine vielleicht noch nicht komplett entschiedene Frage, ob eines von beiden Konzepten fundamentaler ist. Also ob alles mit Algorithmen anfängt oder ob alles mit Datenstrukturen anfängt. Und bei mir hat sich's über die Jahre organisch ergeben, dass ich Datenstrukturen für das Fundament halte. Also wann immer ich eine Programmieraufgabe vor mir habe, sei es jetzt für mich privat und natürlich auch auf Arbeit genauso, sind Algorithmen erstmal relativ zweitrangig und ich denke erstmal sehr viel länger und sehr viel intensiver über Datenstrukturen nach. Also zum Beispiel, wenn ich eine Applikation habe, die irgendwie mit einer Datenbank natürlich arbeitet, dann grübel ich sehr lange über das Datenbankschema. Oder auch wenn ich, auch ansonsten, wenn ich irgendwie etwas habe, wo Daten nicht gespeichert werden, sondern wo sie nur durchfließen, wo sie bearbeitet werden, dann ist es für mich trotzdem eher dann ist der Grundnarrativ eher, hier vorne kommt eine bestimmte Datenstruktur rein, hier hinten muss eine bestimmte Datenstruktur rauskommen. Hier drüben kommt noch eine andere Datenstruktur ins Spiel und ja, es werden quasi die Akteure auf der Theaterbühne platziert. Und der Algorithmus ist dann im Prinzip das Drehbuch, wie diese Akteure dann miteinander ins Interagieren kommen. Also ja, vielleicht kann man da eine Parallele ziehen dazu, wie manche Autoren einfach drauf losschreiben und quasi erst dann quasi im Gespräch der Charaktere die ganze Handlung sich entspinnt. Das wäre dann halt eher ein algorithmengetriebenes Programmieren. Oder andererseits halt jemand, der ein Autor, der am Anfang ganz viel Worldbuilding macht und erstmal die ganzen Charaktere mit Hintergrundgeschichten versieht und erstmal der Welt eine Geschichte gibt und so weiter, auf die dann die konkrete Handlung aufsetzt. Das ist dann eher eine datenstrukturengetriebene Perspektive auf das Programmieren. Und ich halte, wie gesagt, den zweiten Ansatz für den zielführenderen und habe auch so über die Jahre gesehen, ich habe nicht eine formale Ausbildung erfahren, in dem Sinne, dass ich mich Software-Design aus Lehrbüchern gelernt habe, aber für Leute, die in unserem Publikum vielleicht sich für sowas interessieren, wie man irgendwie in Software-Design reinkommen kann, habe ich hier zwei Bücher verlinkt, die hier in den Shownotes jemals nur mit ihren Abkürzungen beschrieben sind. Das eine ist SICP, Structure and Interpretation of Computer Programs, also die Struktur und Interpretation von Computerprogrammen. Und das andere ist noch viel offensichtlicher um Software-Design, nämlich HTDP, How to Design Programs, wie man Programme designt. Und das sind ja beides Bücher, die sich auch sehr nach diesem Ansatz richten, erstmal ein Grundverständnis von Datenstrukturen vermitteln und wie diese Datenstrukturen kombinierbar sind, auf die Art und Weise, wie wir jetzt hier in den letzten zwei Folgen gezeigt haben, also wie man mit den Atomen anfängt, mit so etwas wie einem Boolean, einer Zahl, einem Text, einem Datum, Datum im Zeitsinne, nicht im Sinne von Daten, weil das sind, in dem Sinne ist alles hier ein Datum, was wir besprechen, und wie diese, ja, kleinsten Teile dann gefügt werden zu größeren Gesamtstrukturen und natürlich die Liste oder das assoziative Datenfeld oder der Summentyp, der Produkttyp sind halt die offensichtlichen Kombinationen. Ich hatte ja auch noch am Rande erwähnt, sowas wie Graphen sind halt eher in konkreten Situationen notwendige Datenstrukturen. Aber dass im Prinzip alles davon getrieben ist, wenn man gutes Software-Design erreichen will.
Okay, ja. Interessant.
Damit ist auch unser Abendgedanken im Kasten. Und die nächste Folge Design werden 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.